Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strafrecht AT Reloaded, der Podcast zu neuen und alten Fällen und aktuellen Fragen des Strafrechts. Ich, Ingeborg Zerbes, sitze hier mit meiner Mitarbeiterin, die auch die technische Bewerkstelligung leistet, Sarah Obino.
Hallo.
Wir knüpfen an die Folge, die wir letztes Mal schon zu dem Thema gemacht haben. Wir knüpfen an die Bombendrohungen an Schulen, also an das Verwenden der Polizei letzten Endes zu einem Großeinsatz zur Belastung anderer. Und unter diesem Phänomen, sogenanntes Swatting, steht auch das Phänomen, das wir jetzt eben aufgreifen. Und zwar geht es darum, dass Influencerinnen oder Influencer oder Gamer, die sich beim Gamen filmen und live viral gehen sozusagen, dass die dadurch gedemütigt werden soll, dass ein Nutzer, ein Zuseher bei der Polizei anruft mit der Behauptung, diese Person, also diese Influencerin, die gerade online ist, dieser Gamer, der gerade online ist, dass die gerade eine schwere Straftat begehen und Not am Mann ist, also sofort eingegriffen werden müsse und die Polizei sozusagen alarmiert, losschickt damit, die sich dann in ihre Montur werfen, schwer bewaffnet, vielleicht sogar Spezialeinheiten, je nachdem, welches Verbrechen geschildert wird. Also stellen Sie sich eine brutale Entführung vor. Es wird behauptet, diese Influencerin, dieser Influencer oder dieser Gamer wäre der Täter, die Täterin einer brutalen Entführung. So, das heißt, es kommt das Super-Einsatzkommando Cobra oder Vega zu dem entsprechenden Wohnort und dringt alles andere als höflich in dieses Haus ein.
Ja, genau. Und wenn wir uns dann weiter vorstellen, könnte es durchaus dazu kommen, dass, nehmen wir an, dieser Streamer, dieser YouTuber, Influencer, was auch immer, wehrt sich oder hat tatsächlich verdächtige Umstände in seiner Wohnung und es kommt zu Handgreiflichkeiten. Also diese Polizei, dieser Einsatz wird tatsächlich auch gewalttätig und diese Person, die ja eigentlich völlig unschuldig ist, erleidet dann auch wirklich Körperverletzungen. Und wir wollen das Ganze jetzt eben zweiteilen eigentlich, weil man muss sich natürlich anschauen, diese Körperverletzung, wer ist dafür strafbar? Und andererseits natürlich auch allein schon dieser Anruf, selbst wenn die Polizei jetzt nicht handgreiflich werden würde gegenüber dem Streamer, ist das ja schon für sich genommen eine strafwürdige Angelegenheit. Und zwar haben wir einmal natürlich das Bundesgesetz gegen den Missbrauch von Notzeichen. Es ist eine falsche Notmeldung und das ist strafbar. Es ist natürlich auch eine Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung nach 298 Absatz 1 StGB. Das ist allerdings subsidiär zur Verleumdung 297 Absatz 1, was hier natürlich auch greift. Diese Person, der Streamer, hat ja nichts gemacht. Der Anrufer zum Scherz bezichtigt jemanden, eine schwere Straftat begangen zu haben. Das ist natürlich kein straffreies Verhalten. Aber was es wohl wieder nicht sein wird, gegenüber der Polizei vor allem, ist eine Nötigung, weil wenn man zumindest der OGH-Judikatur folgt, wie wir in der letzten Folge ausführlich besprochen haben, wird die Polizei nicht gezwungen zu diesem Einsatz, macht dies ja aus den Amts- und Dienstpflichten, weswegen ja gar kein Wille gebeugt werden kann.
Also Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung, die Verleumdung, wissentliche Falschbezichtigung. Das ist unsere Verleumdung, das ist interessanterweise kein Ehrbeleidigungsdelikt, sondern ein Delikt auch gegen die Rechtspflege. Wissentlich bezichtigt man jemanden einer strafbaren Handlung und setzt ihn damit Gefahr einer behördlichen Verfolgung aus. Ja, und die Nötigungsgeschichte, also da kann ich also auf die letzte Folge verweisen. Der Streit darum oder ein bisschen die hinterfragbare Judikatur, hier gegenüber der Polizei keine Nötigung anzunehmen, obwohl sie ja motiviert durch diesen Anruf sich erst schwer bewaffnet von der Dienststelle wegbewegt. da kann ich auf das letzte Mal verweisen. Das kann man natürlich auch kritisch sehen und sagen, na, wenn der Anruf nicht gewesen wäre, hätte es sich nicht wegbewegt entsprechend. Ja? Also wir, was die Polizei betrifft oder dieser erste Akt, dieser Anruf, 298, Vortäuschung einer mit Strafe bedrohte Handlung, 297, Verleumdung, der Gefahr einer behördlichen Verfolgung auszusetzen. Aber Nötigung aus meiner Sicht ja, aus der Sicht des OGH ist es nicht so nach der bisherigen Judikatur. Das war jetzt sozusagen einmal die Sache des Anrufs und der Polizei als Gegenüber dieses Anrufs. Jetzt reitet die Polizei dort in den privaten Haushalt ein und soll sozusagen bei ihrem spektakulären, vielleicht nicht ganz höflichen Einsatz gefilmt werden. Das ist die Idee, also Demütigung vor laufender Kamera. Das ist, weil man sich denkt, wieso macht man sowas? Ja? Es ist also eine reine zur Bloßstellung einer anderen Person, die dahinter steht. Aber zurück zum Strafrecht. Die Polizei, stellen Sie sich jetzt wirklich vor, die Polizei wurde vorgewarnt, schwer bewaffnet, Achtung, wahnsinnig gefährlicher Täter. Ich meine, man muss natürlich fragen, wie sehr darf die Polizei das ohne weiteres glauben bei irgendeiner Privatadresse? Ja? Aber wir haben auch hier in Österreich noch keine Fälle gehabt, soweit ich weiß. Aber in den Vereinigten Staaten war das bereits ein Problem und da dürfte die Polizei ziemlich schneller und viel ruppiger ein Problem für sich zugreifen als bei uns. Also müssen wir bei uns noch einmal innehalten und sagen, könnte das bei uns überhaupt in der intensiven Form passieren? Aber überzeichnen wir das Bild einmal bewusst, damit wir die Probleme herausarbeiten können, die dabei, ja. Damit in Verbindung stehen können. Ja? Ohne dass ich jetzt sage, es ist bereits so passiert.
Ja, zum Beispiel bei der Annahme, dass andere Indizien vorliegen, die jetzt genau auf diese Person zufällig zutreffen und die irgendwie passend sind vom Täterprofil, wenn man generell schon eine Person in die Richtung sucht. Also in der Annahme wäre dieser Vorfall quasi dann so geschehen.
Genau, also eine Person, die bereits vielleicht polizeiauffällig ist für bestimmte Brutalität. Oder stellen Sie sich das ein bisschen dazu vor, ohne dass ich jetzt wirklich mich auf einen oder dass wir uns auf einen konkreten Fall beziehen. So, die Polizei geht einmal da hinein mit Gewalt, das ist ein Hausfriedensbruch, fällt mir übrigens jetzt gerade ein, ja. Aber lass mal den weg, der ist jetzt nicht so interessant. Natürlich ist das ein gewaltsames Eindringen und das ist bei uns beim grundsätzlich eng gefassten Hausfriedensbruch 109 erfasst. Aber die Person wird festgenommen und damit haben wir die Freiheitsentziehung. Paragraph 99, wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält. Ist die Polizei dafür strafbar? Nein, das ist sie nicht. Gesetzt den Fall, sie bleibt sozusagen bei ihrem, im Rahmen ihrer Befugnis, und das ist das Stichwort, ihre Befugnis gründet sich auf die Verdachtslage, auf den Gefahrenverdacht. Ja? Und wenn der entsteht, dann hat sie nach dem Sicherheitspolizeigesetz, SPG, nach § 21 einen mutmaßlich gefährlichen Angriff, also die bevorstehende oder die aufrechte strafbare Handlung, sofort ein Ende zu bereiten. Das ist sozusagen die Sicht, das sicherheitspolizeiliche, ist kein kriminalpolizeiliches, ein sicherheitspolizeilicher Einsatz, Gefahrenabwehr, Präventionsarbeit, polizeiliche Präventionsarbeit. Da gibt es eine ganze Reihe von Befugnissen und die Grundlagenbefugnis ist nach § 21 SPG, Sicherheitspolizeigesetz, gefährlichen Angriffen unverzüglich ein Ende zu setzen. Und das tut sie natürlich, indem sie jemanden sozusagen hineinstürzt mit dem Verdacht, ein gefährlicher Angriff, also eine strafbare Handlung, werde gerade begangen von dieser Person und diese Person zu Boden zwingt, ihre Freiheit entzieht, diese Person nötigt, 105 ist auch dabei, ohne, also mit Gewalt oder gefährlicher Drohung, jemanden zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen. Das tut sie natürlich, wenn sie jemanden festnimmt oder fixiert, sei es jetzt zu Boden wirft, sei es jetzt hinauszwingt, festnimmt, all das ist gegeben. Also 99, Freiheitsentziehung, Nötigung, vielleicht sogar mit besonderer Gewalt, schwere Nötigung, passiert, wenn sie im Rahmen ihrer Befugnisse sich hält und nicht unverhältnismäßig gewaltvoll handelt, dann ist sie durch ihre Amts- und Dienstpflichten gedeckt, die einschreitende Polizei. Dazu muss nämlich nicht die wirkliche Sachlage der gefährliche Angriff sein, sondern da reicht der begründete Verdacht, dass ein gefährlicher Angriff bestehe. Das ist also anders als nicht verwechselnd mit einem § 8 Irrtum. Das ist etwas anderes. Sie nehmen nicht an, gerechtfertigt zu sein, sie sind es wirklich, weil alle ihre Dienstpflichten auf diesen Anschein der Situation zugeschnitten sind.
Genau, also wenn wir davon ausgehen, die Polizei hat wirklich rechtmäßig gehandelt, nach allem besten Gewissen, Verhältnismäßigkeit lag vor und so weiter und so fort, ist von einer Rechtfertigung der Polizei natürlich auszugehen. Das heißt, die Polizei ist nicht aufgrund der Freiheitsentziehung strafbar und auch in weiterer Folge nicht wegen der Körperverletzung, wenn wir davon eben ausgehen, dass bei diesem polizeilichen Einsatz auch wirklich es zu Verletzungen gekommen ist.
Ohne Überschreitung ihrer Befugnisse. Also wenn sie jetzt natürlich amtsmissbräuchlich den zusammenschlägt, ist was anderes. Aber es können natürlich mit dem Misshandlungsvorsatz, § 83 Absatz 2, reiner Misshandlungsvorsatz, da kann schon einmal sein, dass eine leichte Körperverletzung zustande kommt. Ja? Also wir denken jetzt an so einen Fall, wo bei gerechtfertigter Gewaltanwendung eine kleine Verletzung herausschaut.
Genau, also die Polizei hat rechtmäßig gehandelt, aber der Swatter, die Swatterin natürlich nicht. Sie haben ja angerufen, haben diesen ganzen Einsatz ausgelöst bei einer eigentlich unschuldigen Person. Und wir haben ja hier das Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Körperverletzung bleiben, die entstanden ist. Der Swatter, die Swatterin verletzt ja niemanden selbst. Die Person sitzt daheim auf der Couch und schaut sich den ganzen Stream an, während die Polizei, wenn auch rechtmäßig, diese Person übermannt. Rechtmäßig natürlich aus deren Perspektive. Eben, dabei stellt sich jetzt die Frage, wenn wir das wirklich rein dogmatisch betrachten, wäre im Einheitstätersystem die Lösung eigentlich gar nicht so schwer. Denn der Swatter, die Swatterin kann sich an dieser, wenn auch gerechtfertigten Tat durchaus beteiligen und wäre in dem Fall ja Bestimmungstäter. Denn der Swatter hat den Handlungsentschluss bei der Polizei geweckt, dorthin zu fahren, diese Person zu übermannen und je nach Tat eben dann womöglich auch zu verletzen. Das ist, finde ich, durchaus klar. Wenn man dem Teilnahmesystem folgt, ist das Ganze schon etwas schwieriger und eben die Frage, wie das einzuordnen ist. Weil wir haben einen Polizisten, der gerechtfertigt ist und Rechtfertigungsgründe, wie Sie wissen, gelten für einen selber. Der Swatter ist nicht gerechtfertigt. Die Frage ist, ob nach dem Teilnahmesystem diese Rechtfertigung des Polizisten auch wirklich bedeutet, dass, so wie zum Beispiel bei Vorsatzlosigkeit des unmittelbaren Täters, also der Polizei, der Swatter sich wirklich nicht beteiligen kann und demnach straflos bleiben würde, was ja auch ein sehr eigenartiges Ergebnis wäre, wenn man auch hier wieder bei der verdeckten unmittelbaren Täterschaft bleibt. Und man sagt, durch den Anruf hat der Swatter eben das Geschehen in der Hand, könnte auch ja anrufen, das Ganze abblasen. Dann wäre man auf jeden Fall auch im Teilnahmesystem wieder bei der Strafbarkeit des Swatters für die unmittelbare Täterschaft, eben zum Beispiel der Körperverletzung. Aber wenn man diese unmittelbare verdeckte Täterschaft jetzt mal beiseite lässt und wirklich nur bei der Beteiligung bleibt, ist eben die Frage, was diese Rechtfertigung der Polizei für die Beteiligung des Swatters dann im Endeffekt bedeutet.
Das heißt, wir sind in einem letzten Endes in den Fragen der Beteiligungslehre, § 12. Ja? Was hat der, der ja selber weder an Freiheit entzieht, noch nötigt, jedenfalls nicht den Betroffenen, den eigentlich Betroffenen, und auch nicht bedroht, sondern immer nur die Polizei einsetzt und auch nicht am Körper verletzt. Ja, wir haben ja Körperverletzung auch noch als Delikt gehabt. Ja. Er rührt keinen Finger, sondern hat nur angerufen. Und durch diesen Anruf hat er sozusagen, könnte man sagen, ein Werkzeug in Gang gesetzt, das Werkzeug Polizei. Nach einem Beteiligungssystem, § 12 dermaßen ausgelegt, dass man sagt, okay, wenn du selber nicht gehandelt hast, also weder die Freiheit entzogen hast, noch Körper verletzt hast, noch genötigt hast, kannst du aber als Bestimmungstäter gehandelt haben. Als Bestimmungstäter gehandelt haben, in dem Fall, in dem du eine seinerseits gerechtfertigte Mittelsperson eingesetzt hast, indem du die Polizei, die gerechtfertigt ist, hingejagt hast, sozusagen zu dem vermeintlichen Tatort. Und dadurch hast du selber nicht gerechtfertigt, Bestimmungstäterschaft begangen, § 12 Fall 2, in Verbindung mit diesen zuvor genannten Delikten, die die Polizei gerechtfertigterweise unmittelbar ausführt. Es gibt aber auch noch einen anderen Zugang, den nennt man dann das Teilnahmesystem der Beteiligungslehre, um das kurz zu machen und gar nicht ganz auszubreiten, weil es jetzt gar nicht wichtig ist in diesem Zusammenhang eigentlich, müsste man davon ausgehen, dass aufgrund der Steuerung, die ja letzten Endes beim Swotter liegt, aufgrund seiner Steuerung er selber als unmittelbarer Täter, auch wenn er selber die Tat nicht ausführt, aber steuernd in der Hand hält, indem er die Polizisten als menschliches Werkzeug einsetzt und er daher verdeckter, unmittelbarer Täter, also 12 Fall 1, unmittelbar ausführender Täter ist, ohne selber eine Verletzung zu vollziehen, aber ohne das selber mit seinen eigenen Händen zu machen, aber ein Werkzeug dazu einzusetzen, die Polizei, die sozusagen nach seiner Pfeife tanzt. Und nach dem Teilnahmesystem hätten wir eine sogenannte verdeckte unmittelbare Täterschaft. Um das jetzt kurz zu machen, weil es sollte jetzt nicht ausarten in ein ganz breites Auseinandersetzung zur Beteiligungslehre, das wird noch in anderen Folgen eine Rolle spielen können.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt.
Das war's, gut. Ja.
Ja, das war's. Und damit darf ich mich verabschieden. Ingeborg Zerbes und
Sarah Urbino.
Danke fürs Zuhören.